Domradio weltweit.
Solche Leitbilder wie Adolf Kolping brauchen wir für die Kirche von heute.
Ja, so hat sich das angehört, als der damalige Papst Johannes Paul II. Adolf Kolping 1991 selig gesprochen hat. 14 Jahre ist das jetzt her, aber der Ausspruch, der ist nach wie vor gültig. Und am vergangenen Freitag, da hat das Kolpingwerk den 150. Todestag seines Begründers gefeiert. Am 4. Dezember 1865 starb Adolf Kolping hier in Köln. Aber sein Geist, der ist nach wie vor präsent in den Tausenden von Kolpings Familien rund um den Globus. Hier geht's um diesen Mann, um seinen Lebensweg und um sein Vermächtnis. Und ich bin Ina Rotscheid. Herzlich willkommen. Ja, so hat sich das angehört letzten Freitag hier in Köln in der Minoritenkirche, wo der selige Adolf Kolping begraben liegt. Seinen 150. Todestag hat das Kolpingwerk mit einem Festgottesdienst dort gefeiert und es hört sich ein bisschen anders an, als wir das aus so normalen Gottesdiensten gewöhnt sind, denn gefeiert wurde mit Liedern aus aller Welt, weil ja auch das Kolpingwerk so international ist. In über 60 Ländern ist es heute vertreten und das hier ist zum Beispiel ein Gemeindelied aus Ghana, bei dem dann alle Gottesdienstbesucher mit weißen Tüchern gewunken haben.
Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen, euch alle, liebe Kolping-Schwestern und Kolping-Brüder, hier in der vollen Minoritenkirche und anlässlich des 150. Todestages unseres seligen Adolf Kolping, hier begraben in der Minoritenkirche, wie es sein Wunsch war.
Monsignor Ottmar Dillenburg war das, der Generalpräses des Kolpingwerkes. Und begrüßt hat er auch ganz besonders Rainer Maria Kardinal Wölki. Der ist nämlich als Kölner Erzbischof der Protektor des Kolpingwerkes, also so etwas wie der Schirmherr. Und das ist beim internationalen Kolpingwerk immer traditionell der Erzbischof von Köln. Und Kardinal Wölki hat in seiner Predigt ganz besonders die Person Adolf Kolpings gewürdigt.
Ein menschliches Antlitz, das gab Adolf Kolping der Welt mit seiner Initiative für junge Handwerker und Gesellen. Der Verein sollte den wandernden Gesellen einen ähnlichen Halt geben, wie ihn nach Kolpings Überzeugung nur die Familie bietet.
Denn Kolping, der lebte ja zu Zeiten der beginnenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Und was er da beobachtete, das waren vor allen Dingen Verelendung, Not und Abhängigkeiten. Über diese Verhältnisse damals werden wir auch im Laufe der Sendung noch sprechen. Und heute sind die Zeiten ja irgendwie andere. Trotzdem kann Adolf Kolping noch als Vorbild dienen, das sagte Kardinal Wölki.
Im Blick auf die Not Jugendlicher in und ohne Ausbildung, im Blick auf die Not von Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Terror, im Blick auf die Not verarmter Menschen und im Blick auf die Menschen in ausweglos erscheinenden Situationen, im Blick auf ein kleines Kind, das Gewalt und Vernachlässigung ausgesetzt ist, im Blick auf alles, was verhindert, dass Menschen leben können, wie es Gott gefällt. Und Adolf Kolping will, dass wir da in seinen Spuren stehen.
Also ein ganz klarer Aufruf zum Handeln an uns alle zum 150. Todestag von Adolf Kolping. Ja, und das ist ja so ein bisschen verwirrend mit den Kolping-Gedenktagen, weil Adolf Kolping an einem 8. Dezember geboren wurde und an einem 4. Dezember verstarb.
Wir haben heute den Geburtstag hier feiern dürfen und wir dürfen...
Ja, und da ging natürlich schon das Raunen durch die Gemeinde.
Todestag. Entschuldigung.
Aber dann hat der Kardinal doch noch ganz geschickt die Kurve gekriegt.
Ich sag doch Geburtstag. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Es ist der 150. Geburtstag zum ewigen Leben. ihr Kleingläubigen. Also, der 150. Geburtstag, / Todestag, Geburtstag zum ewigen Leben. Und wir dürfen uns beglückwünschen, dass wir im Schlepptau von Adolf Kolping leben und handeln dürfen. Und wir sind unterwegs dahin, wo er schon ist. Und wenn wir jetzt schon mal anfangen, das zu leben und dafür einzustehen, wofür er eingestanden ist und gelebt hat, dann bin ich mir ganz sicher, dass der Heilige Geist ähnlich kraftvoll durch uns heute wirkt und wirken kann, wie er das einst durch Adolf Kolping getan hat.
Ja, und mehr über dieses Leben und Wirken wird uns hier noch in den nächsten 2 Stunden weltweit beschäftigen. Vor 150 Jahren starb Adolf Kolping, das ist unser Thema heute hier. Er war der Begründer des Kolpingwerkes und er lebte zwar nur 52 Jahre, aber was er in dieser Zeit bewirkt hat, das hätte wahrscheinlich für mindestens 3 Leben gereicht. Er arbeitete sich vom Schustergesellen zum Priester hoch und er wollte die Verhältnisse mit Nachdruck verändern. Alexandra Gondorf über das Leben eines Schusters, der entgegen einiger Empfehlungen dann doch nicht bei seinen Leisten geblieben ist.
Deutschland im Dezember des Jahres 1813. Das Land steht in den Startlöchern zur Frühindustrialisierung. Noch sind es die Landwirtschaft und kleine Manufakturen, die die meisten Menschen beschäftigen. Doch Fabriken, in denen massenhaft produziert wird, werden immer mehr. In dieser Umbruchsphase kommt Adolf Kolping am 8. Dezember als Sohn eines Schäfers zur Welt. In einem kleinen Häuschen am Stadtrand von Kerpen bei Köln verlebt Adolf, genannt das Dölfchen, mit 4 weiteren Geschwistern seine Kindheit. Im Hause Kolping mangelt es zwar immer an Geld, aber nie an Liebe. Und diese häusliche Geborgenheit seiner Kindertage prägt Adolf Kolping so nachhaltig, dass er viele Jahre später diese Zeilen schreiben wird.
Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.
Zunächst sah es nicht so aus, als würde aus dem kleinen Adolf einmal etwas ganz Großes werden. Denn nachdem er die Volksschule abgeschlossen hat, weiß der 13-Jährige zwar, dass er studieren will, doch für eine höhere Schule fehlt der Familie einfach das Geld. So beginnt Adolf Kolping eine Lehre als Schuhmacher in seiner Heimatstadt. 2 Jahre lang lernt aber sein Meister, stellt sich geschickt an und ist fleißig, obwohl der junge Mann eigentlich viel lieber nach Feierabend über den geliebten Büchern sitzt. Systematisch bildet sich Kolping auch nach seiner Lehre im Selbststudium weiter. Nach altem Handwerkerbrauch reist der Geselle 7 Jahre quer durchs Rheinland, flickt weiter Schuhe, aber liest nebenbei jedes Buch, das ihm in die Finger gerät. Entgegen weht ihm dabei ein kalter Wind von Not und Elend, denn die Tradition, dass Gesellen in die Familiengemeinschaft des Meisters aufgenommen werden, geht immer mehr verloren und Kolping trifft auf viele junge Handwerker, die ausgebeutet und obdachlos vielfach dem Alkohol verfallen. Diese Zustände erschüttern den tiefgläubigen Christen und er beschließt, Priester zu werden. Schuster, bleib bei deinen Leisten, soll sein Heimatpfarrer daraufhin gerufen haben, sein Vater hingegen, folge dem Ruf Gottes. Adolf Kolping tat zunächst beides, bis er sich mit Anfang 20 endgültig entscheiden musste. In Köln bot ihm der erste Schuhmachermeister der Stadt an, seine Tochter zu heiraten und die Werkstatt zu übernehmen. Eine gesicherte bürgerliche Existenz war damit zum Greifen nahe, doch Kolping entscheidet sich anders. Er schreibt:
Das Glück der Menschen liegt nicht in Geld und Gut, sondern es liegt in einem Herzen, das eine wahrhafte Liebe und Zufriedenheit hat.
Das Herz Adolf Kolping strebt nach dem Studium der Theologie und sein Wunsch einer erfüllten Existenz als Pfarrer ist größer als die Möglichkeit einer gesicherten Existenz. Zielstrebig will er diesen Traum nun wahrmachen und holt erstmal in Rekordtempo sein Abitur im Marzellengymnasium in Köln nach. Mit dieser Eintrittskarte im Gepäck kann Kolping endlich Theologie studieren in den Universitäten von München und Bonn. Doch nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium folgt ein schicksalhaftes Jahr. Nach wochenlangem Leiden stirbt sein Vater, kurz bevor Adolf Kolping in der Kölner Minoritenkirche zum Priester geweiht wird. Seine erste Stelle in Wuppertal-Elberfeld führt dem frisch gebackenen Kaplan sogleich die Probleme der fortschreitenden Industrialisierung vor Augen. Die Arbeiter der neuen Fabriken wohnen in winzigen Wohnungen, Kinderarbeit ist an der Tagesordnung, Krankheiten gehen um und nicht zuletzt die gefährlichen Maschinen in den Fabriken. Diese scheinbar hoffnungslosen Zustände in seinem direkten Arbeitsumfeld will Kaplan Kolping nicht akzeptieren, denn schon damals war er einem Grundsatz treu.
Tätige Liebe heilt alle Wunden. Bloße Worte mehren nur den Schmerz.
Zusammen mit dem Lehrer der Pfarrei sammelt Adolf Kolping in seiner Gemeinde immer mehr Gesellen um sich, denen er eine kostenlose Ausbildung, aber vor allem ein Heim in der Fremde bietet. Kolping will sich nun endgültig der Lösung der sozialen Probleme der Handwerker verschreiben. Aus dem offenen Gesellenhaus wird der offizielle katholische Gesellenverein für Handwerker. Doch seine Funktion als zweiter Präses des Vereins und die Herausgabe der Zeitschrift Der Gesellenverein reicht Kaplan Kolping schon bald nicht mehr aus. Köln als geistiges Zentrum des Rheinlandes erscheint Kolping als geeigneter Ort, um die überregionale Ausbreitung des Gesellenvereins voranzutreiben. Mit 36 Jahren wird er Domvikar in Köln und beginnt daneben sofort mit dem Aufbau eines weiteren Gesellensvereins, der durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter wächst. Kolping schreibt Bettelbriefe, er geht Geld sammeln, um das nötige Geld für die immer größer werdenden Häuser zu beschaffen. Die Idee Kolpings und sein Modell der Gesellenvereine breitet sich auch in anderen Teilen Deutschlands und in angrenzenden Ländern aus. Dafür sorgen die wandernden Gesellen und die Schriften des Publizisten Kolpings. Vom Kalender für das katholische Volk bis zu den rheinischen Volksblättern, Kolping schreibt und verlegt unermüdlich für die Sache der Handwerker. Doch die Dreifachbelastung zehrt irgendwann an seiner Gesundheit. Dass er von Papst Pius IX. Zum päpstlichen Geheimkämmerer ernannt wird, erlebt er nicht mehr lange. Am 4. Dezember 1865 stirbt Adolf Kolping nach einer schweren Erkrankung. Was bleibt, ist seine letzte Ruhestätte in der Minoritenkirche in Köln und die Früchte seines Kampfes für die Belange der Handwerker. Wieso Adolf Kolping beinahe sein gesamtes Leben damit verbracht hat, jungen Handwerksgesellen ein Zuhause zu bieten, zeigt dieses Zitat.
Wenn der Mensch überhaupt eine höhere Bestimmung hat, als bloß das irdische Leben sie ausweisen kann, dann muss sie in der Familie grundgelegt sein. Wenn das Christentum überhaupt seine Aufgabe auf Erden erfüllen soll, dann muss es zutiefst in das Familienleben hineinreichen. Hier Wunder tun, Wasser in Wein verwandeln.
Der Appell von Adolf Kolping. Ja, und welche Bedeutung die Botschaften des Gesellenvaters heute noch haben, das ist gleich unser Thema hier in Domanio weltweit nach den Nachrichten. Und das war ein Porträt von Alexandra Gondorf. Was Not bedeutet, das hat der Sohn eines Schäfers am eigenen Leib damals schon erfahren. Geld für den Besuch der höheren Schule gab es in seiner Familie nicht, deswegen machte er eine Ausbildung zum Schuhmacher. Ja, und als Lehrling und Geselle, da bekam er die Schattenseiten des beginnenden Industriezeitalters hautnah mit. Das prägte ihn ein Leben lang. Deswegen gilt er heute als kirchlicher Sozialreformer der ersten Stunde. Vor 150 Jahren starb Adolf Kolping und heute gibt es rund 400.000 Kolpingsmitglieder rund um den Globus. Christian Feldmann ist Buchautor. Er hat das Buch geschrieben, Adolf Kolping, ein Leben der Solidarität. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich den Erfolg und die Beliebtheit Adolf Kolpings bis heute ausmacht.
Also ich denke mir, das Erste, was einem Nicht-Kolping-Menschen, ich bin ja einer, ich bin kein Kolping-Bruder, an diesem Kolping-Werk auffällt, das ist wohl diese unheimlich praktische Orientierung. Es sind in der Regel sehr sympathische Leute, die ganz bewusst und ganz entschlossen und sehr ernsthaft Christen sein wollen. Und das ist das Wesentliche, auch allen sagen und öffentlich machen, was ja heute gar nicht selbstverständlich ist. Aber diese Leute erkennt man eben nicht an Kreuzen am Anzug Revers oder daran, dass sie regelmäßig den Rosenkranz beten oder in Prozessionen vor Kameras rumspazieren, sondern was die tun, das hat irgendwie meistens mit der Gesellschaft oder auch mit der Politik zu tun, mit den großen sozialen Fragen und auch mit den kleinen Fragen, mit den kleinen Problemen des Alltags und der Nachbarschaft. Und das ist, glaube ich, das unheimlich Anziehende und Sympathische an dieser christlich-katholischen Alltagsgesellschaft.
Also eher so ein zupackender Charakter?
Ja.
Handfest. Wie glauben Sie, konnte das entstehen und sich etablieren? Wo kommt das her?
Das kommt vermutlich daher, dass der Gründer ein ganz solider Schuhmacher war, wie er klein war, dass kein Geld zum Studieren da war. Und er wollte dann ja erst, er hat hochfliegende Pläne gehabt, er wollte akademischer Theologe werden. Man hat ihn dann nach Elberfeld gesteckt, wo die Industrialisierung ihr ganzes hässliches Gesicht damals gezeigt hat. Und da hat er, würde ich sagen, eine richtige Bekehrung erlebt, hat er plötzlich kapiert, Gott ist vielleicht in diesen einfachen Handwerksburschen eher zu finden als in verstaubten Büchern. Und das hat, glaube ich, seine ganze Glaubenshaltung und seinen Verband und seine Visionen von Gerechtigkeit und von Christentum in der Welt geprägt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Verhältnisse, in denen Adolf Kolping groß geworden ist. Der schrieb ja zu seiner Zeit, das Leckeschiff der Industrie lag auf dem Strande, das Schiffsvolk irrte trostlos auf nacktem Ufer, jener Unbilder Verhältnisse preisgegeben. Wie muss man sich die Verhältnisse, in denen er lebte und die er beobachtete und kritisierte, damals vorstellen?
Erstaunlich poetisch für Kolping, so wie ich ihn kenne. Es war eine knochenharte Sache, was er da erlebt hat. Nicht Elberfeld war, fast nirgends in Deutschland trafen damals die technischen Höchstleistungen in den Fabriken und das nackte Elend der Arbeiter so brutal aufeinander. Nicht? Er hat also wirklich die Opfer des Fortschritts dort hautnah erlebt. Es fehlten Brot und Milch für die Kinder, es fehlten Medikamente. Die Familienväter haben gesoffen, viel zu wenig verdient. Die Fabrikbesitzer haben ihre Arbeiter ausgebeutet, haben ihn oft den Lohn gar nicht mal ausgezahlt, sondern haben ihnen Gutscheine gegeben für ihre eigenen Betriebe, wo sie schadhafte Anzüge kaufen mussten oder ranzige Butter. Also es war wirklich schlimmster Manchester-Kapitalismus, den Kolping damals erlebt hat.
Und er hat damals keine Trennung mehr zwischen religiösem und irdischem sozialen Leben vorgenommen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch, das war seine Überzeugung. Wie außergewöhnlich, wie revolutionär war denn das damals?
Klingt heute völlig normal. Ich meine, welcher Christ sagt schon, man darf nur in der Kirche sitzen und keine Politik machen. Aber damals war das in der damaligen aufgeheizten Situation, überall Revolutionen, war das wirklich was Rebellisches und was Gefährliches. Nicht? Die preußischen Behörden haben den jungen Verband bespitzelt. Die haben in jedem Zusammenschluss von Handwerkern natürlich gleich eine Revolution gewittert. Überall politische Zensur. Kolping ist bei der Polizei angezeigt worden, weil er eben einen Handwerkerverband gegründet hat. Also es war damals wirklich was völlig Neues und er hat auch nicht viel Rückhalt gehabt im bürgerlichen Christentum und leider auch in der kirchlichen Obrigkeit. Er hat einige Fürsprecher gehabt, zum Beispiel den Erzbischof von Köln, sogar später auch den Papst, aber er hat sich ganz, ganz mühsam und ganz hart durchsetzen müssen.
Das bedarf ja auch eines bestimmten Charakters, sich gegen so viel Widerstand durchzusetzen. Wie würden Sie ihn als Person einschätzen?
Ein bisschen spröde, ein bisschen humorlos, ein bisschen melancholisch eigentlich auch. Er war zeitlebens krank, aber er war besessen von einer wahnsinnigen Liebe zu den Kaputtgemachten, zu den Kleinen. Er kam ja auch aus dieser Ecke, er kam aus dem Milieu und er hat eine unwahrscheinliche Disziplin gehabt, eine Leidenschaft, den ganzen Alltag zu heiligen, wie man es damals sagte, und das Christentum eben aus den, wie er immer geschrieben hat, aus den Betkammern rauszuholen, ins öffentliche Leben zu stellen.
Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Adolf Kolping. Was interessiert Sie eigentlich persönlich so an der Person Adolf Kolpings? Warum arbeiten Sie immer wieder zu diesem Thema?
Ist ein bisschen schwierig. Ich habe ihn zunächst, vor 20 Jahren ungefähr, habe ich ihn gar nicht so sympathisch gefunden. Da war er mir ein bisschen zu steif, eben zu humorlos, wie ich schon sagte. Manchmal eine ziemlich aggressive Sprache. Er schreibt nicht besonders freundlich über den politischen Liberalismus, über die Demokratie. Er schreibt schrecklich über die sittlichen Gefährdungen der Leute und so weiter. Aber ich habe dann so langsam, je länger und je intensiver ich mich eben notgedrungen mit ihm beschäftigt habe, als die Seligsprechung kam und ich eine Biografie schreiben sollte, desto mehr habe ich mich, ich kann es nicht anders sagen, in diese Figur verliebt, nicht, die ihre Schwächen und ihre Einseitigkeiten hat, aber eine mitreißende Besessenheit von ihrer Idee und von ihrer Vision. Und die Vision, wie man jetzt sieht, ist ja eine zeitlose Vision, auch wenn er bei manchen politischen Fragen sehr, sehr zeitbedingt geredet hat. Die Vision, das Christentum rauszuziehen in die Gesellschaft, an die Ränder zu gehen, wie es der jetzige Papst jeden Tag wieder sagt, sich den Herausforderungen zu stellen, die Menschenwürde bedrohen, nicht bloß die die Christenprivilegien, sondern tatsächlich die Würde und die Freiheit des Menschen, das ist einfach zeitlos gültig und das hat er mit in die Kirche reingebracht und dafür kann man ihn immer noch lieben.
So ein bisschen so etwas wie eine Liebeserklärung vom Kolping-Biografen Christian Feldmann. Er hat das Buch geschrieben, Adolf Kolping, ein Leben der Solidarität, und das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Um den 150. Todestag von Adolf Kolping geht es heute hier in Domradio weltweit, um den Mann, der sich im ausgehenden 19. Jahrhundert den ersten katholischen Gesellenverein gegründet hat. Ja, als einer der ersten half er jungen Männern in bedrängter Situation. Dort erlebten sie Gemeinschaft und Geborgenheit, religiöse Bildung und Gemeinschaft. Und das alles passierte hier in Köln. Sein Leben ist untrennbar mit Köln verbunden und deswegen gibt es auch hier eine Stadtführung, die sich auf die Spuren von Adolf Kolping begibt, und Pavis Kosravi war für uns dabei.
Ja, wir befinden uns hier an einem geschichtsträchtigen Ort und eigentlich der Keimzelle des Kolping-Werkes schlechthin. Linke Hand ist der moderne Bau, die Kolumbakirche, und vor mir an dem Gingobaum, da war die Kolumba-Schule. Schon seit dem Mittelalter gehörte zur Kolumba-Kirche eine Schule. Und zu Zeiten Adolf Kolping war dies die Kolumba-Knabenschule.
Dieser Mann kennt sich aus. Klaus Terler vom Kolping-Diözesanverband Köln. Er macht die Führungen Adolf Kolping, Spuren mutigen Lebens. Herr Terler, was sind so die Highlights dieser Führung?
Ja, es sind 9 Punkte, die wir rausgesucht haben und zu denen wir interessante Bezüge herstellen können zwischen Kolping und der Geschichte der Stadt Köln. Hier zum Beispiel die Schule, Kolumba-Schule, als zentraler Ort für das Kolpingwerk, weil hier der Kolpingverein am 6. Mai 1849 gegründet wurde. Der erste Gesellenverein, den Adolf Kolping hier ins Leben gerufen hat. Mit 7 oder 19 Gesellen. Man weiß es nicht so genau, wie viele es waren. Und von hier aus ging dann das Kolpingwerk in die ganze Welt.
Was kann man denn heute noch von den Lehren Adolf Kolpings mitnehmen?
Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass Adolf Kolping sich nicht hat beirren lassen. Wenn er sich einmal ein Ziel gesetzt hat und dieses erreichen wollte, hat er alles dafür getan. Er ist zum Stadtrat gelaufen, er hat sich so lange mit dem Stadtrat auseinandergesetzt, bis sogar der preußische König ihm das Kooperationsrecht erteilte, sodass er nicht nur als natürliche Person das Gesellenhospizium erwerben konnte, sondern dass das Gesellenhospizium als juristische Person Besitzer dieses Werkes, dieses Hauses sein konnte.
Am Samstag kamen über 300 interessierte Bürger zu den Führungen und haben sich hier über das Leben Adolf Kolpings informiert.
Ja, wir kommen aus der Kolping-Gruppe Weil-Kreiburg und sind zum ersten Mal mit 15 Leuten in Köln. Und wollen uns über Adolf Kolping informieren, von der Keimzelle weg.
Wir wollen mal die Spuren des Herrn Kolpings mal kennenlernen. Wir sind ja sehr, sehr weit weg davon, aber wir wollen auch einmal den Ursprung kennenlernen.
Wo gab es den größten Aha-Effekt bisher?
Den größten Aha-Effekt gab es bei mir, als mir ein Kolping-Bruder sagte: Hör mal zu, was du hier erzählst, ist gar nicht richtig. Unser Präses, der auch mal Bundespräses war, hat gesagt, das Datum 6. Mai sei nur eine Zusammenkunft, aber nicht Gründung des Vereins gewesen. Und ich glaube, für die Zuhörer, die hier vorbeikommen, ist es wichtig, mal die Keimzelle des Kolpingwerkes zu sehen.
Man lernt also immer was dazu, auch bei der Stadtführung Adolf Kolping, Spuren mutigen Lebens in Köln.
Pavis Kosravi war das, auf den Spuren von Adolf Kolping hier in Köln. Ja, und eines der bekanntesten Zitate von Adolf Kolping lautet ja: Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Und was das für die aktuelle Arbeit des Kolpingwerkes bedeutet, das wird uns gleich Monsignor Ottmar Dillenburg erklären. Er ist der Generalpräses des Kolpingwerkes, zu hören hier bei uns in Domradio weltweit. Ja, eigentlich war er nur ein kleiner Handwerksgeselle, Adolf Kolping, der Schuhmacher aus Kerpen. Aber mit 28 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Schon früh erkannte er in der beginnenden Industrialisierung den wirtschaftlichen und sozialen Umbruch seiner Zeit, die zunehmende Not und finanzielle Abhängigkeit, in die immer mehr Menschen gerieten. Sein Einsatz für die Schwachen machte ihn weltberühmt, und heute sind rund 400.000 Menschen weltweit in seinem Namen im Einsatz und tragen seine Ideen weiter im Kolpingwerk. Der Dezember ist immer ein ganz besonderer Monat für das Kolpingwerk, denn am 8. Dezember 1813 wurde Adolf Kolping geboren und am 4. Dezember 1865, also vor 150 Jahren, verstarb er hier in Köln. Das heißt, es gibt im Dezember immer zwei Gedenktage für Adolf Kolping. Und es ist auch ein Tag, um zu fragen, was bleibt eigentlich von seiner Botschaft bis heute? Hier bei uns im Studio ist Monsignor Ottmar Dillenburg. Er ist Generalpräses des Internationalen Kolping-Werkes. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Dillenburg, wenn Adolf Kolping heute leben würde, was würde er zu den Nöten der Zeit, das war ja sein Ausspruch, die Menschen müssen die Nöte der Zeit erkennen und danach handeln, welche Nöte würde er in der heutigen Zeit erkennen?
Er hätte in der heutigen Zeit den großen Vorteil, oder ist es ein Nachteil, durch die modernen Kommunikationsmittel deutlich mehr Nöte der Zeit wahrzunehmen als zu seiner Zeit, und das waren damals ja eigentlich schon genug. Er würde mit Sicherheit als katholischer Priester und vielleicht in seinem Kolpingwerk tätiger Christ auf die ganze Welt schauen, die verschiedenen Kontinente sich vornehmen und dort die Nöte der Zeit vielleicht wie damals zu seiner Zeit wieder exemplarisch wahrnehmen. Schauen wir mal nach Asien, schauen wir nach Indien, die große Überbevölkerung, die Situation, dass dort 1,2 Milliarden Menschen ungefähr leben und nur die Hälfte Zugang zu sanitären Anlagen hat, zu fließendem Wasser. Wenn das keine Not der Zeit ist, die es gilt anzugehen, dann weiß ich nicht mehr, was noch Not der Zeit ist. Oder schauen wir nach Afrika, die Situation der Menschen, die auf einem kleinen Stück Land leben und versuchen damit, ihre Existenz sicherzustellen und die Existenz der Kinder. Und das heißt dann im besten Falle Bildung, auch eine Not der Zeit, die es gilt anzugehen. Oder nach Lateinamerika dann schauend, die vielen Menschen, die vor dem Nichts stehen, weil sie keine Möglichkeit haben, eine Berufsausbildung zu erhalten. Sind nur Blicke auf drei Kontinente mit drei Beispielen, die Adolf Kolping sicher auch wahrnehmen würde, neben, ich weiß nicht wie viel Tausend oder Millionen Nöte, die es gilt anzuschauen, weil die einzelne Not ist ja immer die Not eines Menschen. Und er hat es verdient, dass wir ihn anschauen und, so wir können, wie sagt Kolping, handeln, also unseres dazu tun, dass die Nöte verkleinert werden oder vielleicht sogar ganz von dieser Erde verschwinden.
Sie sprechen von einer Aufforderung zum Handeln. Sie kommen gerade aus Sri Lanka. Was macht denn das internationale Kolpingwerk in Sri Lanka?
In Sri Lanka sind wir in verschiedenster Art und Weise tätig, zum Beispiel, indem wir Mikrokredite vergeben. Die Menschen bekommen relativ kleine Beträge zur Verfügung gestellt, die sie aber in die Lage versetzen, ein eigenes Handwerk zu gründen, eine eigene kleine Firma aufzumachen, auf jeden Fall eine Existenz zu gründen, die sie dann wiederum in die Lage versetzt, diesen Kredit zurückzubezahlen. Der soll ja auch wieder anderweitig eingesetzt werden und aber von ihrer Hände oder ihrer Geistesarbeit zu leben. Und immer wieder ist es ganz wichtig für die Familien, dass die Kinder dadurch Bildung erhalten und damit dieser Negativkreislauf des Elends aufgebrochen wird, wenigstens für die Kinder.
Sie sind seit 2011 Generalpräses des Kolpingwerkes. Man kann sagen, Sie sind damit ein Nachfolger Adolf Kolpings. Was bedeutet er für Sie persönlich und für Sie als sein Nachfolger?
Er ist für mich ein ganz großes Vorbild. Vor allen Dingen, wenn ich sein Gottvertrauen mir anschaue, dass er eben genau das mit hineingeben konnte, in sein Werk damals, seine Ideen mit hineingeben konnte, aber dann darauf vertrauen konnte, dass ein anderer, dass Gott das weiterführt, was er eben nicht weiterführen kann. Er ist für mich ein Vorbild darin, dass er ein Teamplayer war, damals eher ungewöhnlich. Er baute darauf, dass andere mittun an seinen guten Ideen. Er baute darauf, dass Menschen gewählt werden in Verantwortung und dann für eine gewisse Zeit mitarbeiten in den Gesellenvereinen, damals das, was wir heute Kolpings Familie oder im letzten Internationales Kolpingwerk nennen. Also immer der Zeit voraus. Auch darin ist er mir ein Vorbild, dass ich mich bemühe, auch weit nach vorne zu schauen, hinzugucken, was ist denn vielleicht in 10, in 15 Jahren adäquat in der Arbeit des Internationalen Kolpingwerkes in seinen verschiedenen Gliederungen. Und ich versuche genau dahin zu denken und dahin zu arbeiten.
Sie haben das gerade schon gesagt, Adolf Kolping ruhte auf seinem Glauben. Ein Zitat von ihm lautet ja auch, auf dem Glauben ruht das Leben. Nun befindet sich ja die Kirche aktuell im großen Umbruch. Viele Menschen treten aus oder wenden dem Glauben den Rücken zu. Haben Sie eigentlich nicht Sorge, dass die Botschaft Adolf Kolpings irgendwann nicht mehr gehört wird?
Da mache ich mir keine Sorge. Die Botschaft Adolf Kolpings, seine Ideen, seine Visionen sind ja durch die Zeit gelaufen seit 150 Jahren. Und da kann ich ganz stolz und positiv drauf schauen, im internationalen Werk wachsen wir ja. Wir haben Probleme in der deutschen, in der europäischen Kirche, auch in der Kirche von Nordamerika. Aber insgesamt sind wir eine ganz fröhliche Truppe, wir im Kolpingwerk und auch unsere Kirche. Das ist das, was ich immer wieder erleben darf. So manche Lethargie, die ich hier bei uns zu spüren vermag, die spüre ich in Lateinamerika, in Afrika, in Asien überhaupt nicht. Da freut man sich, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden und das davon zu leben, was man verstanden hat. Eine ganz andere Grundsituation. Ich bin besorgt, wenn ich in meine Heimat schaue, ganz klar. Aber ich denke, auch hier lehrt uns die Geschichten, es gab immer Höhen, es gab Tiefen und nach einer tiefen Situation kam immer wieder die Höhe.
Ich würde gerne nochmal auf die Nöte der Zeit zurückkommen, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Wir stehen am Ende des Jahres und ich glaube, das bestimmende Thema dieses Jahres waren die Flüchtlinge. Was hätte Adolf Kolping zu dieser Situation gesagt und welche Lösungen hätte er angeboten?
Das ist der eine Kontinent, den ich ausgelassen habe bei meiner Aufzählung ganz am Anfang. Der Kontinent Europa, natürlich andockend mit Afrika, mit den Kontinenten, wo sich Menschen genötigt sehen, ihre Heimat zu verlassen, weil sie Angst haben vor Terror, vor Gewalt, auch vor Elend und Armut. Auch das ist ja eine nachvollziehbare Motivation, dass man zu Hause keine Existenzgrundlage mehr für sich und die Kinder sieht und sich dann genötigt sieht, gefährlichste Wege auf sich zu nehmen, um vielleicht woanders eine adäquate Zukunft aufbauen zu können. Ich bin mir völlig sicher, dass Adolf Kolping ganz vorne mit dabei gewesen wäre, den Menschen hier bei uns zu helfen. Offenheit und ein Willkommen entgegenzubringen und da vielleicht auch geholfen hätte, den Verantwortlichen in Politik, in Gesellschaft und Wirtschaft wiederum zu helfen, genau diese Sichtweise auch anzunehmen und das ihnen Mögliche zu tun. Da stehe ich ganz nah bei unserer Kanzlerin. Wir schaffen das, wenn wir es schaffen wollen. Und ich hoffe, die große Mehrzahl der Christen und auch der Menschen guten Willens, um mit den Worten des Zweiten Vatikanums zu sprechen, dass wir, die große Mehrheit, genau das schaffen wollen.
Also die Botschaften von Adolf Kolping sind aktueller denn je, das sagt Monsignor Ottmar Dillenburg. Er ist der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes und war hier zu Gast bei uns im Studio. Herzlichen Dank. Beim Thema Märtyrer oder bei dem Begriff Märtyrer, da denkt man vor allen Dingen an das frühe Christentum. Aber Fakt ist, bis in die heutige Zeit gibt es Märtyrer und auch im vergangenen Jahrhundert, gerade zu Zeiten des Nationalsozialismus, da gab es viele Menschen, die für ihren Glauben in den Tod gegangen sind. Prälat Professor Dr. Helmut Moll ist ehemaliger Kolpingpräses und er ist hier in Köln der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Danke.
Herr Prälat, Märtyrer, der Begriff fällt ja sehr schnell, wenn zum Beispiel ein Mensch etwas Schlimmes erleiden muss. Auch die Selbstmordattentäter des IS, die reklamieren ja für sich, Märtyrer zu sein. Was ist denn eigentlich ein richtiger Märtyrer, also im echten kirchlichen Sinne? Wie definiert man den?
Im christlichen Glauben ist der Märtyrer ein Zeuge für Christus. Er bekennt ihn öffentlich und ist bereit, auch für dieses Bekenntnis zu Christus sein Leben hinzugeben. Ein christlicher Märtyrer ist nicht einer, der sich selber umbringt. Und so sind die Selbstmordattentäter nach unserem Verständnis keine Märtyrer. Nach dem Verständnis des Korans sind sie auch keine Märtyrer, sondern, wie Navid Karmani kürzlich richtig sagte, ist es eine Verdrehung des Korans, wenn Menschen, die sich und andere in den Tod treiben, als Märtyrer bezeichnet werden.
Wir sprechen ja heute hier über Adolf Kolping anlässlich seines 150. Todestages. Wir sprechen über sein Erbe und die, die ihm nachfolgen. Welche Märtyrer gab es denn im Kolpingwerk?
Das Kolpingwerk hier in Deutschland hat nach anfänglichem Zögern, wie sie Hitler zu beurteilen hatten, eindeutig Flagge gezeigt. Die Mitglieder des Kolpingwerkes haben niemals NSDAP gewählt. Und sie haben klar gesagt, zwischen Christentum und Nationalsozialismus gibt es keine Brücke. Sodass viele Kolping-Mitglieder, vor allen Dingen also die Laien, die Gesellen, aber auch die Kolping-Präsides, bald großen Herausforderungen ausgesetzt waren. Sie wurden verfolgt, sie wurden angegriffen, sie wurden verhaftet, kamen in die Gefängnisse, in die Konzentrationslager. Und wir haben über 25 Kolping-Leute, die in der Nazizeit das Martyrium erlitten haben.
Wer war aus Ihrer Sicht der bemerkenswerteste oder herausragendste, wenn man das so differenzieren kann?
Wir haben inzwischen drei selig gesprochene Kolping-Präsides. Das ist einmal aus Schlesien Kaplan Gerhard Hirschfelder, der eine Kolping-Jugendgruppe gegründet hat in der Grafschaft Glatz. Wir haben ferner aus Hamburg den Kaplan Eduard Müller, der schließlich in Lübeck zentral eine Kolpingsgemeinschaft gegründet hat und am Ende in Hamburg umgebracht wurde. Und wir haben einen sorbischen Kaplan, Alois Andritzki, aus dem Bistum Dresden-Meißen, der auch eine Kolpingsfamilie in Dresden gegründet hat und im KZ Dachau gestorben ist.
Wir haben die Bilder von den drei Personen mitgebracht. Der letzte, Alois Andritzki, der ist 2011, glaube ich, in Dresden selig gesprochen worden. Was hat der gemacht? Wie ist sein Leben verlaufen und warum ist er am Ende hingerichtet worden?
Alois Andritzki war Sorbe. Die Sorben haben einen starken katholischen Anteil und nachdem er Kaplan an der Hofkirche in Dresden gewesen ist, hat er sogar eine Kolpingsfamilie in Dresden gegründet und hat den Jugendlichen gesagt, der christliche Glaube und der Nationalsozialismus sind unvereinbar. Und so ist er dann mit 28 Jahren schon in Dresden verhaftet worden und kommt in das Konzentrationslager Dachau. Das Heroische, das uns noch die verbliebenen Zeitzeugen berichten aus dem KZ Dachau, ist, dass er die Priester und die Laien, die wussten, sie werden bald sterben, dass er sie ermuntert hat, sodass es auch einer ist, der keine Angst vor dem Tod hatte, sondern bereit war, für den christlichen Glauben auch Konsequenzen zu ziehen.
Sie haben gesagt, es gibt über 25 Märtyrer des Kolpingwerkes. Was lehren uns diese Menschen denn?
Diese Menschen haben Zivilcourage gezeigt. Sie sind auch bereit gewesen, in einer Minderheitensituation sich für den christlichen Glauben zu engagieren. Sie waren tapfere Kolping-Mitglieder. Und sie sind für heute wirklich glaubwürdige Vorbilder, weil sie nicht einfach mit der Masse mitgegangen sind, keine Mitläufer waren, sondern weil sie sich unterschieden haben von der Masse und gesagt haben, Christus der König, stärker als Hitler.
Gab es denn eigentlich jenseits der NS-Zeit auch Märtyrer im Kolpingwerk?
Ja, wir haben also einmal Märtyrer aus dem Kommunismus, die Mitglieder des Gesellenvereins waren, der 35 dann Kolpingsfamilie genannt wurde. Das waren Brüder aus dem Trappistenorden aus Baden-Württemberg, die dann in das Gebiet des damaligen Jugoslawien gezogen sind. Und sie sind dann unter Tito entweder umgebracht worden oder man hat sie in den Gefängnissen verhungern lassen. Ferner haben wir Märtyrer, die in der Mission gewesen sind. In der Regel waren es bayerische Kolping-Mitglieder, die dann die Berufung erfuhren, in die Mission zu gehen, nach China, nach Nordkorea, nach Papua-Neuguinea, nach Asien insgesamt, nach Afrika oder Südamerika. Sie haben ihre Freude und ihre Liebe an Kolping immer bewiesen und sind am Ende als Missionare des Glaubens grausam umgebracht worden.
Adolf Kolping selber ist ja kein Märtyrer. Er verstarb am 4. Dezember 1865 unter mehr oder weniger normalen Umständen hier in Köln. Aber er wurde ja 1991 von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. Prälat Moll, Sie sind ja hier im Bistum auch der Beauftragte für die Selig- und Heiligsprechungen. Ich glaube, was viele Kolpings Brüder und Schwestern interessiert, wann wird er denn endlich heilig gesprochen?
Zunächst hat es ja sehr lange gedauert, bis überhaupt ein Seligsprechungsverfahren eingeleitet wurde. Und zweitens kam es gar nicht hier aus Köln, sondern es kam von Wien, von Kardinal Gruscha. Und der hat gesagt, ihr habt einen so großen sozialen Meister, der muss dem Vergessen entrissen werden. Das ist eine Leuchtsäule für die Kirche. Dann hat es immer noch von den 30er Jahren bis 1991 lange gedauert. Und es ist das Verdienst von Prälat Festing, dass er immer wieder nach Rom gefahren ist, um zu sehen, wann wird das Verfahren endlich seinen krönenden Abschluss bekommen. Und so hat er dann 1991 das Seligsprechungsverfahren miterlebt. Ich war natürlich dabei bei der Feier auf dem Petersplatz. Jetzt heißt die zweite Stufe, dass nun auch ein Heiligsprechungsverfahren eröffnet wird. Das hoffen viele Kolping-Mitglieder. Ja, sie dachten, es wäre längst eröffnet worden. Für die Heiligsprechung verlangt die Kirche ein zweites göttliches Zeichen, das aber nach der Seligsprechung sich ereignet haben muss. Also erst die Wunder, die nach 91 geschehen sind, egal auf welchem Kontinent. Und wenn das nachgewiesen ist, dass die Ärzte sagen, das ist nicht natürlich vollziehbar, dann kann es als Wunder eingereicht werden und dann kann die Heiligsprechung erfolgen.
Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ist schon eins gefunden und man muss es noch nachweisen oder sucht man noch?
Es ist zwar so, dass der Generalpräses, wie er mir sagte, auf der ganzen Welt die Leute fragt, haben Sie auf die Fürsprache des seligen Adolf Kolping etwas Wunderbares erlebt? Eine Heilung, ein Naturwunder, ein Auferweckungswunder. Es gibt solche Anzeichen, aber sie müssen auch den Standard erfüllen, dass es sich wirklich um ein Miraculum handelt. Eben nicht um ein Miracoletto, sondern ein Miraculum handelt. Das will sagen, es darf nicht nur so sein, dass es auch natürlich erklärbar ist, sondern es muss etwas sein, was die Ärzte nicht für möglich gehalten haben, was auf die Fürsprache des seligen Adolf Kolping erfolgt ist und was schließlich auch als solches bewahrheitet wird.
Also, brauchen die Kolpingsbrüder und Schwestern noch ein bisschen Geduld?
Sie müssen vor allen Dingen beten. Sie müssen am Grab des seligen Adolf Kolping beten, dass er in der ganzen Welt liturgisch verehrt werden soll. Sie dürfen nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, da gibt es ja irgendeinen Beauftragten in Köln oder einen Postulator oder einen Generalminister, sondern sie sind selber aufgerufen, den seligen Adolf Kolping in all ihren Anliegen anzurufen, dann wird sich auch ein göttliches Zeichen einstellen.
Also der Appell von Prälat Professor Dr. Helmut Moll. Er ist der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jahrhunderts und er hat uns ein bisschen was über sein Themenfeld hier bei uns im Domradio erzählt. Herzlichen Dank für den Besuch.
Gerne.
Adolf Kolping ist heute unser Thema und seine Botschaft, die ist ja nach wie vor aktuell. Das hat soeben ja schon der Generalpräses des Kolpingwerkes Monsignor Ottmar Dillenburg uns erzählt. Und der Geist von Adolf Kolping, der weht aus Köln rund um den Globus, sogar bis nach Vietnam. Bis nach Saigon, das ist eine Metropole im Süden Vietnams, in deren Umgebung ein Großteil der Katholiken des Landes lebt. Und dort wurde vor einigen Jahren das erste Kolping Center in Ho Chi Minh City eröffnet, wie Saigon heute offiziell heißt, der größten Stadt der Sozialistischen Volksrepublik Vietnam. Das Zentrum, das ist mit rund 1000 Quadratmetern riesig und es wurde mit Hilfe der Bistümer Köln, Freiburg und Rottenburg gebaut. Und Sabine Diabaté, die war mal dort für uns und hat sich zeigen lassen, was dort eigentlich passiert.
Rund um eine lange gedeckte Tafel sitzen die Kolping-Anhänger. Es sind 9 Männer und 6 Frauen im Alter von Ende 20 bis 60 Jahren. Es ist 12 Uhr, die typische Zeit für das Mittagessen in Vietnam. Über den Köpfen dreht sich der Ventilator, denn es ist sehr heiß. Es gibt Reis und verschiedene Beilagen. Mit dabei ist Hue Huang Tu aus der Provinz Tinh Tor. Lange schwarze Haare und sie lacht viel. Die 44-Jährige ist eine von den vielen Frauen, die dank des Kolpingwerkes ihr Leben völlig umkrempeln konnten.
Ja, 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 ja. Die erste Idee, die mich dazu gebracht hat, dieser Gemeinschaft beizutreten und mich für Kolping zu begeistern, war, weil mir Kolping geholfen hat, mein Familienleben zu verbessern.
Die Kolping-Gemeinschaft ist für sie eine Lebenshilfe, die wöchentlichen Treffen ein Ort, an dem sie Kraft tanken kann für ihren Alltag. In ihrer Umgebung aber, sagt Hui, sei das so eine Sache mit Kolping. Viele ihrer Freunde würden zwar positiv wahrnehmen, dass sich ihr Leben nun verbessert hat, allerdings sind sie trotzdem auch skeptisch, da sie nichts über Kolping wissen. Diese Unwissenheit sei eines der größten Probleme, damit verbunden auch die Angst, bei etwas mitzumachen, was einem potenziell Probleme mit den Behörden machen könnte. Und dennoch, Erfolgsgeschichten wie die von Hui haben ihre ganz eigene Anziehungskraft, das glaubt auch Anna Wotiluan. Die zierliche Frau ist 55 Jahre und sie erzählt, wie sie sich bei Kolping engagiert.
Auch wenn ich selbst arm bin, habe ich gedacht, ich muss anderen in der gleichen schwierigen Situation helfen mit dem, was ich kann, ganz im Sinne von Adolf Kolping. Daher unterrichte ich ehrenamtlich Kinder, deren Eltern kein Geld für eine Schule haben.
Annas Familie lebt von der Schweinezucht, die sie sich dank eines Kredits von Kolping kaufen konnte. 30 Kilometer außerhalb auf dem Land, nahe Ho Chi Minh City, hat sie ihr Haus.
Ich kann nur 2 Schweine halten, dann ziehe ich sie auf und dann verkaufe ich sie und danach kaufe ich wieder 2 neue. Also das ist nur ein kleines Geschäft, aber es hat unsere finanzielle Situation enorm verbessert. Ich habe 6 Kinder, 3 sind verheiratet, aber 3 sind noch bei uns und ich kann sie dank der Unterstützung von Kolping zur Schule schicken. Die Kolping-Gemeinschaft gibt mir Lebensmut und auch materiell die Möglichkeiten, um meine Familie zu versorgen. Das macht uns sehr glücklich.
Nicht nur etwas bekommen, sondern vor allem auch etwas zurückgeben, etwas für andere tun, sich sozial engagieren, jeder mit seinen Fähigkeiten und Talenten. Von dieser Idee profitierte auch Maria Huen Ting Nan. Mittlerweile ist sie sogar Präsidentin von der Kolping-Familie in der Diözese Fukuong. Aber ursprünglich kommt sie aus einer sehr armen Familie, bis schließlich 2 Männer kamen, erzählt sie.
Es waren meine Nachbarn. Sie gaben mir ein bisschen Geld und ich konnte davon einen Getränkestand eröffnen, an der Straße. Und so machte ich immer mehr Gewinn.
Schließlich so viel, dass sie zusammen mit den anderen Kolping-Mitgliedern ein Konto anlegte, auf dem sie ihre Gewinne einzahlten. Mit diesen wiederum unterstützen sie nun andere in ihrer Nachbarschaft, indem sie kleine Kredite vergeben. Dieses System der sogenannten Mikrokredite ist unter den Kolping-Mitgliedern in Vietnam sehr erfolgreich. Es hat Maria Wohlstand gebracht. Mittlerweile hat sie 2 Häuser und sogar ein Auto, was sich in Vietnam nur Wohlhabende leisten können. Maria möchte nun mit ihrem Kapital etwas richtig Großes aufziehen.
Ich möchte eine Plantage auf meinem Grundstück aufbauen. Ich habe viel Land, um Cashewnüsse zu ernten. Dort möchte ich möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, zu arbeiten. In Zukunft will ich dort bis zu 100 Menschen eine Beschäftigung geben oder noch mehr.
Leute wie Sie sind es, die Kolping voranbringen in Vietnam und die sozial etwas bewegen. Diese Solidarität und der starke Zusammenhalt ist der ideelle Reichtum, das Kapital der Kolping-Gemeinschaft und nicht zuletzt auch das der Katholiken in Vietnam.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Sabine Diabaté war das über die Kolping-Brüder und Schwestern in Vietnam. Ein Land, in dem es nicht ganz ungefährlich ist, sich zum Christentum zu bekennen. Ja, und auch in der DDR war es nicht leicht, sich dem Kolping-Werk anzuschließen. Trotzdem gab es Kolping-Brüder und Schwestern zu DDR-Zeiten. Und wie das damals funktioniert hat und unter welchen Gefahren sich die Menschen zusammengetan haben, das ist gleich unser Thema hier in Domadi weltweit. Soeben haben wir schon aus Vietnam berichtet, wo es ja nicht ganz einfach war, Kolping-Mitglied zu sein, beziehungsweise ist es auch immer noch nicht dort, sich dem Kolpingswerk anzuschließen. Die Menschen stehen unter Beobachtungen. Und genauso war das auch in der DDR. 25 Jahre deutsche Einheit haben wir in diesem Jahr gefeiert und das ist auch für das Kolpingwerk ein ganz wichtiger Einschnitt vor 25 Jahren gewesen, denn auch in der DDR, da gab es Kolpingfamilien, 150 um genau zu sein und über 4000 Mitglieder, allerdings unter erschwerten Bedingungen, denn das SED-Regime, das erlaubte keine Zusammenschlüsse außerhalb der vorgegebenen staatlichen Strukturen. Die Bildung von Vereinen und Verbänden, die war verboten. Die Menschen konnten sich lediglich den sozialistischen Massenorganisationen anschließen. Petra Heinecker ist Historikerin und sie promoviert über das Kolpingwerk in der DDR. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, wie das eigentlich dann funktioniert hat. Also wie konnten sich in der DDR Kolpingsfamilien überhaupt bilden?
Ja, Kolpingsfamilien gab es im Gebiet der späteren DDR seit dem 19. Jahrhundert. In der NS-Zeit, spätestens aber im Zweiten Weltkrieg, mussten sie ihre Arbeit einstellen. Nach 1945 dann nahmen einige dieser ostdeutschen Kolpingsfamilien unmittelbar ihre Arbeit wieder auf. Aber es stellte sich schon sehr bald die Frage, wie sie ihre Existenz im atheistisch-sozialistischen Staat dauerhaft sichern könnten. Es war nämlich so, dass die Verfassung der DDR zwar formal die Religionsfreiheit und auch das Recht auf Versammlung und die Bildung von Vereinen gewährte, und das waren die Kolpingsfamilien. Rechtlich betrachtet waren sie Vereine. Und in der Praxis aber duldete das SED-Regime keine gesellschaftlichen Zusammenschlüsse außerhalb der von ihm vorgegebenen Strukturen und schon gar keine Vereine, die per se als bürgerlich und damit als reaktionär galten. Und so gingen katholische Laienverbände wie das Kolpingwerk oder auch die Caritas, ähnlich anderen Verbänden und Vereinen der DDR, als selbstständige Organisationen alle unter. Die Kirchen aber wiederum waren die einzigen gesellschaftlichen Zusammenschlüsse in der DDR, die nicht von diesen totalitären Strukturen erfasst waren. Und die Kolpingsfamilien suchten deshalb, ähnlich wie sie das auch schon in der NS-Zeit getan hatten, den Schutz der katholischen Kirche und setzten unter ihrem Dach ihre Arbeit als Pfarrgruppen fort. Und so entstand die sogenannte kirchliche Kolpingsarbeit.
Was bedeutete das denn dann für das Kolpingwerk in Ostdeutschland? Also welche Handlungsspielräume hatten die überhaupt? Standen die unter der Beobachtung der SED?
Also wie gesagt, der Spielraum war die Kirche. Und das heißt auch, das, was sie machen konnten, war kirchlich orientiert. Also sie machten Bildungsarbeit und die war deutlich religiöser orientiert als in der Bundesrepublik. Sie kümmerten sich um Themen wie Ehe und Familie, Arbeit und Beruf, katechetische Themen. Und sie waren hier sehr geschätzt bei den Bischöfen der DDR für ihr sogenanntes Handwerkerdiakonat. Das heißt, die Kolpingsmitglieder, die haben in vielen Zehntausenden unbezahlten Arbeitsstunden Kirchen renoviert, kirchliche Kindergärten, kirchliche Krankenhäuser in Schuss gehalten. Und ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Kolpingsfamilien standen unter Beobachtung des Ministeriums für Staatssicherheit und zwar ab 1950 vier Jahrzehnte lang.
Wie hat sich das im Alltag, in der alltäglichen Arbeit der Kolpingsfamilien und des Kolpingwerkes ausgewirkt?
Das wirkte sich auf das Leben einzelner Kolpingsmitglieder aus, die entweder in den 50er Jahren noch in der stalinistischen Phase der DDR mehr oder weniger strafrechtlich verfolgt wurden und dann auch wegen ihrer Kolpingzugehörigkeit im Gefängnis saßen. Beziehungsweise wirkte es sich insofern aus, dass die Stasi versuchte, einzelne Kolpingsmitglieder für ihre Arbeit anzuwerben und sich einzelne diesen Werbeversuchen stark widersetzten, aber persönliche Beeinträchtigungen dadurch erleben mussten. Auf die Kolpingsarbeit insgesamt hatte diese Beobachtung keinen größeren Einfluss, weil die Stasi selber ihre Arbeit so subtil gestalten musste, dass sie nicht auffallen durfte und sie deshalb unter dem Radar fliegen musste.
Dann ist die Mauer gefallen, es kam die Wiedervereinigung. Das feiern wir heute im 25. Jahr. Wie hat das Kolpingwerk in Ostdeutschland verändert?
Ja, das hat das Kolpingwerk zunächst stark organisatorisch verändert. Es war ja mehrere Jahrzehnte lang Teil der katholischen Kirche und von dieser katholischen Kirche löste sich nun die Kolpingsarbeit wieder. Die Diözesanverbände in der DDR schlossen sich zunächst im März 1990 zum Kolpingwerk im Bereich der Berliner Bischofskonferenz zusammen und gliederten sich dann wieder dem Kolpingwerk Deutschland an. Und seitdem gibt es ein Kolpingwerk Deutschland.
Kolping in der DDR, 25 Jahre Kolpingwerke Deutschland. Darüber habe ich gesprochen mit der Historikerin Petra Heinicker, die über Kolping in der DDR promoviert. Ja, und das war die Sendung Domradio weltweit. Nachhören können Sie wie immer alles nochmal bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis bald.